Hallo Thorsten, auf geht's in die nächste Runde, Folge 38, gell? Wahnsinn.
Hallo Alex, ja. Richtig, jetzt musst du ja wieder anfangen, weil diesmal ist es eine normale Folge.
Ah, ja, stimmt, haben wir keine zwei Studiogäste, gell?
Wie ja, ich wollte gerade sagen, die Studiogäste haben wir aufgebraucht beim letzten Mal bei unserem Falco-Special. Jetzt heute gibt es dafür uns beide.
Ja,
also ist doch. Zwei gibt es so gesehen immer.
Immer, genau. Ist völlig ausreichend, glaube ich.
Und wir haben auf einer BASF, wir sind diesmal wieder auf einer BASF. Ich glaube, das liegt daran, dass die etwas früher aufgenommen wurde. Also sprich, wir müssten, auch wenn die VÖ-Daten manchmal etwas irreleiten, wir sind so circa im Frühsommer 1984. Und ich glaube, in der Zeit habe ich noch häufiger BASF-Kassetten genutzt, ja. Warum auch immer. Die hat diesmal sogar wieder einen Titel, nämlich Songrunner. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, Blade Runner würde ich ja noch verstehen, Songrunner weiß ich nicht, warum, wieso.
Ja,
ich glaube, es war auch die einzige, die so hieß.
Wir runnen jedenfalls voran und schauen dann mal, was so alles drauf ist, oder?
Ja, weil wir haben auch wieder viel zu tun, ne? 12 Songs, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Das heißt, da solltest du
soll ich Gas geben,
bald
oder?
Mal wieder auf den Knopf drücken, würde ich
das
vorschlagen.
Mache ich.
Ein schönes Gitarren- und Klavierriff.
Ja.
Das auch gelobt wurde, wie wir dann gleich nochmal erzählen werden.
Ja, der Titel heißt Lawyers in Love, war von Jackson Browne.
Das war die erste Single von ihm aus dem Album Lawyers in Love, also sprich Albumtitel und Single gleichnamig. In Deutschland war das Ding allerdings nicht in den Charts, aber dafür war dann das in den USA durchaus erfolgreich.
Ja, Platz 13 in den ganz normalen Charts und sogar Platz 4 in den Rockcharts. In Deutschland ist ganz lustig, hat es ein bisschen länger gedauert für den Jackson Browne. Da musste er warten bis 1994, bis dann endlich seine erste Single auch in den deutschen Charts war. Das war dann Everywhere I Go.
Was deshalb interessant ist, weil er eigentlich ja so ein Künstler der 70er und 80er Jahre war.
Ja.
Aber ja gut, manchmal gut Ding will Weile haben. Die Idee war auch jetzt, was heißt in Anführungszeichen, gar nicht mal zwingend von ihm, sondern irgendwie sein Schwager hat gemeint, schreib doch mal was über die Stimmung in L.A. eigentlich.
Und wir haben beim Recherchieren tatsächlich ein nettes Zitat gefunden. Er hat dann eben gemeint so, ja, L.A. sieht aus, als wäre es von verliebten Anwälten unterworfen worden.
Ja, Lawyers in Love.
Lawyers in Love,
genau. Das ist richtig getroffen. Und im Video hat er auch so eine zwiegespaltene Rolle übernommen, ne? So eine Doppelrolle zwischen, ja,
dem typischen Yuppie-Anwalt, könnte man sagen, und dem gewöhnlichen Mann, der so mit T-Shirts und Jeans einfach auch rumläuft. Ja.
Gibt es also, eigentlich, weil du es gerade ansprichst, Yuppie, gibt es eigentlich noch den Yuppie heutzutage? Oder ist das... Das war doch eigentlich auch so ein 80er, 90er-Ding,
ja,
oder?
Ja, das sagt irgendwie keiner mehr, gell?
Yuppie, weiß ich nicht, ist mir schon... Nee. Okay, also... Ja. Na gut, ist auch egal, aber ja, du sagst es. Und es war aber, ich sag mal so, das Optische hatte aber, wie soll ich sagen, die Anspielung war schon eher etwas ein ernsterer Hintergrund.
Die war politischer, ne? Ja, das war eine Anspielung tatsächlich auf den Kalten Krieg, auf die Reagan-Ära, die damals gerade am Laufen war. Und da haben sich auch viele Kritiker durchaus positiv dazu geäußert dann auch, ja, entsprechend.
Es gibt ja auch ein Zitat, ne, vom Rolling Stone diesbezüglich.
Ja, genau. Da heißt es, oder haben sie damals geschrieben, eine so tiefgreifende und urkomische Analyse der Politik des Kalten Krieges in der Reagan-Ära, wie es der Mainstream zulässt.
Ja, genau. Beziehungsweise, das ist fast noch härter und vor allem, leider Gottes, holt uns ja die Realität momentan mehr ein, als wir es wollen. Ja. Die Amerikaner warten auf den Dritten Weltkrieg und sitzen schlingend vor dem Fernseher ihr Fastfood hinein. Ja, also ich will jetzt keine Parallelen zwischen Reagan und dem aktuellen Regierungschef ziehen, aber die Kritiken...
Dieselbe Partei.
Dieselbe Partei, komisch aber auch. Naja, wir reden aber jetzt noch mal kurz über das Video. Das war übrigens das erste von Jackson Brown auf MTV. Also so gesehen hat er da auch für sich etwas Neues geschaffen. Und wie es eingangs schon gesagt war, wurde dieser Song vor allem auch für das Keyboard und Gitarrenriff, wird auch da zitiert, donnernde 60er Jahre Gitarre. Und am Schluss, ihr hört es dann in der Playlist, gibt es noch den sogenannten Oh-la-la-la-Refrain. Also von daher, ja. Also ich finde den Song wirklich stark. Also ich mochte den wirklich sehr. Und es gibt noch einen lustigen Funfact, was die Personalbesetzung bei dem Song betrifft.
Ja, bei dem Song insgesamt, also auch beim Album dabei, war der Rick Vito, Lead-Gitarrist, hat er dann dort die Rolle übernommen. Und den wiederum kennt man von Fleetwood Mac, da war er von 1987 bis 91 als Ersatz für den Lindsey Buckingham.
Ja, also so eine prominente Besetzung.
Ja.
Wir haben schon gesagt, Lois in Love war auch der Albumtitel, das war insgesamt sein 7. Studioalbum, das kam im August 1983 raus, und während du schwulst, erzähl noch ein bisschen was, dass das in den Charts vor allem lustigerweise in Schweden sehr populär war, da war es nämlich sogar bis auf Platz 3, in den USA dann nur auf Platz 8, aber immerhin. Und es war insgesamt, weil wir jetzt gerade von den USA sprechen, das 4. Album hintereinander, das die Top 10 in den USA geknackt hat, also durchaus...
Erfolgreich.
Ja. Ne? Mhm. Ja. Es war auch so, das war, vielleicht lag das auch ein bisschen daran, dass es war noch so eine Art Zwischensingle davor. Ne? Mhm. Es gab noch einen Song, der hieß Somebody's Baby. Das war eben die sogenannte Non-Album-Single, und das war bis jetzt gerade in den USA mit Platz 7 die kommerziell erfolgreichste Nummer. Und das hilft natürlich dann
immer noch. Das macht dann ja auch Lust aufs neue Album auch immer automatisch, gell? Muss man sagen. Ja.
Absolut. Ja, ja. Bei den Aufnahmen gibt es ja auch so eine lustige Geschichte, dass er auch, wie soll ich sagen, einen bestimmten Wunsch hatte, wie denn das Album entstehen sollte.
Ja, er wollte unbedingt mal wieder richtig unter Menschen sein und hat da so ein Lagerhaus in der Innenstadt von L.A. Praktisch in ein Studio so verwandelt, könnte man sagen.
Ja. Und es wird berichtet, was ich auch eine interessante Technik finde, dass er während des Songs, also wie soll ich sagen, er schrieb die Songs, während die Band spielte. Das heißt, so on the fly mehr oder weniger sind dann Songs entstanden, und deshalb gibt es von dem ganzen Album auch nicht irgendwie hier die 5000 Takes, sondern eigentlich kaum irgendwie einen zweiten oder dritten Take und auch wenig Overdubs, also so ein bisschen Live-Atmosphäre ja dann eigentlich darstellt. Und es gibt auch einen Song eben Downtown, wo er dann, das ist ja, also es ist ein eigener Song, aber er hat dann, weil er gedacht hat, Downtown, da gab es auch nochmal.
Da kenne ich doch einige.
Da gab es noch was, Petula Clark, also mische ich das dann einfach mal mit rein. Also deshalb war das eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Und wir hatten über Jackson Brown, wer sich noch erinnert, wobei da muss man sich gut erinnern.
Ja, das lange war her.
Folge 4.
Ja, da hatten wir Tender is the Night mit dabei, und das war auch eine der Singles von diesem Album. Platz 25 in den USA. Ansonsten gab es nochmal relativ erfolgreiche Singles. Also For a Rocker, so heißt es, Entschuldigung, und Cut It Away. Also entweder normale Charts oder Rockcharts.
Ja. Ich glaube, wir haben es damals noch nicht erzählt. Ansonsten gibt es eine kleine Wiederholung für euch. Der gute Mann ist in Heidelberg.
Jo.
Er hat sein Herz in Heidelberg verloren.
Und was ist typisch für Heidelberg? Da waren sehr, sehr viele US-amerikanische Soldaten stationiert.
Ja, das war nämlich auch sein Vater. Aber mit 3 ist er dann nach Los Angeles, hat Gitarre gelernt und war dann entsprechend in diversen Bands Songwriter und durchaus eben aktiv, weil er zählte in den 70er Jahren zu den ganz Großen.
Ja, also man hat ihn wirklich in einer Linie genannt, so mit Joni Mitchell oder auch mit James Taylor. Er hat auch zum Beispiel zusammen mit Glenn Frey für die Eagles Take It Easy gemacht. Also tolle, tolle Sachen. Also große, große Erfolge auch schon.
Ja, und er war eben, was wir auch eingangs gesagt haben, gerade 70er, 80er Jahre, eben auch durch seine introspektiven und literarisch anspruchsvollen Texte sehr beliebt und hat so eben diesen, deshalb hat auch der Kontakt zu den Eagles gut gepasst, so ein bisschen den California Sound West Coast Rock mit nach vorne gebracht. Und vor allem war er ja auch umwelttechnisch sehr engagiert.
Engagiert, genau. Er hat eine Organisation gegründet namens Muse, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Band. Das ist das Kürzel für Musicians United for Safe Energy. Genau. Die haben dann so eine Reihe auch gemacht, die No Nukes Konzerte, weil sie einfach gegen die Atomraketen sich ein bisschen aussprechen wollten.
Ja. Ja, und dann gab es eben auch das erfolgreichste Album von ihm, 77, mit USA Platz 3 in den Charts, Running on Empty. Und da hatten wir das, glaube ich, schon damals erzählt, das ist in Forrest Gump zu hören bei der berühmten Laufszene. Love Forest, das gab es öfters, aber wo er da ganz, ganz lange und dann auch einen Bart bekommen hat.
Ja.
Und es gibt auch einen Song von ihm, der heißt Stay. Und der hat in der deutschen Werbung noch eine gewisse Erinnerung hervorgerufen.
Der wurde von der Firma Bitburger für die Bierwerbung genutzt. Und dann in der Variante Stay a Little Bit Bitburger Longer.
Ja. Kriegen wir jetzt dafür einen Kasten Bier eigentlich von Bitburger?
Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal, fragen wir mal.
Naja. Dann kam 1980 das Album Hold Out, das in den USA ist bis auf Platz 1 schaffte, damit auch sein einziges Album war. Ja, in den 90ern, kleiner Sprung, weil wir hatten ja jetzt Noise and Love, war dann das ein bisschen ruhiger. Nur noch zwei Alben, 2000er vier Alben. Und das letzte war dann 2011. Downhill from Everywhere, was aber in den USA zumindest noch in den Charts war. Und er ist dann zumindest in den 2000er Jahren auch nochmal geehrt worden.
Ja, genau. Wurde 2004 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und in die Songwriters Hall of Fame dann drei Jahre später nochmal. Also wohl verdient, weil er hat wirklich ordentlich Platten verkauft. Also allein bei den Alben waren es über 30 Millionen in den USA.
Ja. Deshalb gab es auch, weil er auch ein Gitarrist war, das haben wir, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, dass er Gitarrist war hauptsächlich.
Ja.
Aber er war Fan von, jetzt müssen wir schon wieder eine Gitarre als Sponsoring kriegen von Gibson. Da hat er nämlich irgendwie das J45 Modell sehr benutzt und hat zumindest 2011 dann eine eigene Gibson Jackson Brown Signature Gitarre bekommen. Also von daher hat er schon gewusst, wie er vielleicht so ein bisschen, wie er seinen Namen auch vermarkten kann.
Genau.
Und er hat sogar einen Ehrendoktortitel.
Ja, den vom Occidental College für sein lebenslanges Engagement in Musik und Kultur. Also nicht schlecht.
Haben wir hier sogar einen richtig gelehrten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, du musst mal wieder spulen, hätte ich vorgeschlagen.
Gespult habe ich. Ja, ich mach mal weiter. Wow. Ich dachte mir, ich warte noch, bis der Songtitel kommt.
Absolut, absolut richtig. Ich habe mal, also bei dem Song hört man so richtig heftig, dass die 80er Jahre Hallfahne, ne? Also das war schon sehr, aber ich mag Hall, ich mochte Hall irgendwie schon immer.
Ja.
Aber hier hört man so richtig
ziemlich
raus,
typisch,
ne? Das war so, da haben sie es
also
aufgedreht.
Den Titel wisst ihr, Keep the Fire Burning, wir haben es gehört. Und es war REO Speedwagon.
Ja, es ist ein Song, der die erste Single-Auskopplung war und schon im Juni 82 rauskam. Also deshalb, ich kann generell nicht mehr genau wiedergeben, warum das eigentlich eine Kassette aus dem Frühsommer 84 ist, obwohl da jetzt ein paar Songs kommen, die irgendwie eigentlich schon früher draußen waren. Ich weiß es nicht. Es ist auch egal, weil ich habe diesen Song, ich finde auch diesen Slogan, ich habe den, glaube ich, eine Zeit lang auch immer irgendwie bei Mails irgendwie benutzt, so Keep the Fire Burning, komm, lass uns hier nochmal, anstelle von Chaka, habe ich das genommen.
Ja. Sehr gut.
Geschrieben und gesungen wurde das von dem Leadsänger und Keyboarder, dem guten Kevin Cronin.
Mhm.
Und ja, es ist irgendwie, kommen wir glaube ich nochmal in Detail drauf, so ein, das Album und auch, weiß ich nicht, der Song, obwohl er durchaus erfolgreich war, also zumindest in den USA war das eine Top 10 Nummer mit Platz 7, aber es war so irgendwie einer der, so ein bisschen stiefmütterlich behandelten Songs, wurde live auch selten gespielt, also von daher war das echt ein bisschen doof.
Komisch, gell? Also lustigerweise, also zur Tour, zum Album, da haben sie es schon noch relativ viel gespielt, aber dann im Nachhinein einfach nicht mehr so.
Aber es war auch dann der einzige Song, den sie aus dem Album gespielt haben. Und es ist auch so, dass dieser Song, es gibt dann auch ein Best-of-Album von der Band, The Hits, also ne, und ich sag mal, eine Top-10-Single ist für mich ein Hit.
Ja.
War es zum Beispiel eben nicht drauf, obwohl es eben, wie gesagt, die viert erfolgreichste Single in den USA war. Gell? Also ja, was noch ganz spannend ist, es gibt noch einen, den hat man jetzt nicht gehört, weil wir ja nur den Refrain gehört haben oder kurz angehört haben. ein Künstler, den man dann etwas später mit einer Band noch kannte.
Ja. Bei den Backing Vocals hat er ein bisschen mitgeholfen. Das war der Richard Page, der dann später auch Sänger und Bassist von Mr. Mister, Broken Wings und Kiri haben noch die meisten in Erinnerung. Der war auch auf dem gesamten Album mit dabei, also prominenter Name.
Ja. Apropos das Album, das du gerade ansprichst, Good Trouble. Mhm. War aber auch wirklich ein bisschen Stress. Das kam im Juni 82 raus, war das 10. Studioalbum. In den USA, wie gesagt, eigentlich sehr erfolgreich mit 2x Platin, irgendwie 2 Millionen Einheiten verkauft. Auch die Nummer oder das Album war auf Platz 7. Und es war, und das war so ein bisschen das Problem, das war das Nachfolgealbum von High Infidelity, das in den USA auf 1 war und das erfolgreichste Album der Band war. Und wir erinnern uns so ein bisschen an Bryan Adams, wo ja auch Reckless irgendwie so ein Meilenstein damals, zumindest in den 80er Jahren war und dann danach irgendwie alles erstmal, ja, weniger ist logischerweise, wenn du es halt nicht toppen kannst.
Das ist halt ein Problem, das hat man einfach. Also dann sind natürlich, die Messlatte liegt einfach hoch und die Band hat auch tatsächlich sehr viel Druck gespürt.
Ja, und das hat eben der Hauptsongwriter, der Kevin Cronin auch gesagt, dass er einfach sich auch ein bisschen ärgert, dass oder eigentlich gesagt hat, ich habe nicht genug Material, was zumindest seinen Ansprüchen genügt, wobei, wie gesagt, Keep the Fire Burning finde ich eine echt gute Nummer. Und er hat sich so ein bisschen eben diesen Druck gebeugt und sagt auch im Nachhinein, das war eigentlich ein Fehler. Und ich glaube, das erklärt dann eben auch, warum dann vielleicht bei der Compilation und warum dann eben auch das Live so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Es ist auch tatsächlich nur noch eine weitere Single in die Charts gekommen von dem Album, Sweet Time, Platz 26. Sie haben noch eine rausgebracht, The Key, aber da haben wir irgendwie nichts mehr gefunden an Platzierungen.
Gell? Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass man das so ein bisschen als, nö, mag ich nicht so. Mhm. Generell, die Band auch durchaus, na gut, okay, wir sind ja auch in den 80ern, so gesehen war das jetzt gar nicht so lange. Die Band hat sich aber in den 60er Jahren schon gegründet.
Ja, in, das ist geiler Ortsname, finde ich, Champaign. Das liegt in Illinois. Und da waren die Gründungsmitglieder der Keyboarder, der Neil Dufty und der Drummer Alan Grutzer. Die haben das erstmal gemacht. Der Name, ja, genau, warum REO Speedwagon? Das ist ein damaliges Modell von so einem Lastkraftwagen gewesen, so eine Art Vorläufer von einem Pickup, könnte man sagen.
Ja, und heute? Ein Pickup ist ja was anderes als ein SUV.
Genau. Der Pickup, also mit der Ladefläche halt.
Die Ladefläche, ja.
Genau.
Ich überlege gerade, gibt es eine Band, die als Vorläufer des SUVs sich genannt hat?
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Naja, egal. Auf jeden Fall, 71 ging es los mit im gleichnamigen Album REO Speedwagon, was aber nicht in den Charts war. Und haben auch da ein bisschen länger gebraucht. Also sie waren anfangs eigentlich eher so als sehr gute Liveband, gerade im Mittleren Westen bekannt, und haben dann aber eben mit dem Besetzungswechsel von angesprochenen Kevin Cronin dann so, der dann ab 76 fest dabei war, so es ja geschafft, dann, wie soll ich sagen, den Erfolg zu festigen. Und es gibt einen sehr lustigen Albumtitel, den müssten wahrscheinlich die Band uns erklären. Ne?
Ja, das war vom 78er Album. Das heißt, you can tune a piano, but you can't tune a fish. Und Tuner wie als, der Thunfisch halt. Gell?
Also, ja, egal. Das war auf jeden Fall kreativ, muss man jetzt mal sagen.
Ne? Finde ich auch.
Und eben dann ging es eben 1980, das eben gerade schon angesprochene Album High Infidelity mit ja dem Keep on Loving You Hit, der USA Platz 1 war und einer der wenigen Songs ist, die ich heute noch auf dem Piano spielen kann.
Oh, wow.
Der ist aber auch jetzt nicht so schwer. Also,
geht, gell?
Ja. Schaffe ich gerade okay. noch so. Aber ja, deshalb habe ich eine besondere, wie soll ich sagen, Bindung zu dem Song. Und auch noch eine schöne Single, Take It on the Run. Also das heißt, das war eigentlich ganz gut. Dann kam eben das Album, über das wir gerade gesprochen haben. Das Good Trouble, das so ein bisschen eben das schwarze Schaf in der Albumfamilie war. Und danach ging es dann aber auch schon wieder richtig erfolgreich weiter, Gott sei Dank.
War super, super Hit, haben wir alle noch im Ohr irgendwie. Can't Fight This Feeling kam dann raus. Auch noch eine schöne Nummer kam danach, das war die One Lonely Night.
Ja, also die finde ich auch sehr, sehr gut. Und die Band ist damit auch insgesamt so eine dieser Bands, die so den Arena Rock beziehungsweise den AOR, was man irgendwie als Album-Orientated Rock bezeichnet und damit eigentlich sehr, sehr prägend so für diese ja, Radio-Sounds der späten 70er, Anfang 80er Jahre. Und ja, ist schon was Besonderes einfach.
Und die haben sich auch gehalten. Also sie waren immer eine starke Live-Band und sind wahnsinnig gerne auf Tournee gegangen. Und das haben sie wirklich jahrzehntelang dann auch durchgezogen. Und es gab natürlich auch ein paar Konzert-Highlights, könnte man sagen. Also weil sie auch beim Band Aid 1985 in Philadelphia auch aufgetreten sind. Also Ich kann mich noch erinnern, also sie sind auch nach Europa gekommen. Ich habe sie nie live gesehen, aber immer wieder waren sie auf irgendwelchen Tourplakaten.
Ja, absolut. Genau. Absolut. Und deshalb waren sie auch mit einer der aktivsten Tourbands insgesamt der USA und haben das auch das so ein schöner Begriff neben Arena Rock, die Powerballaden zusammen mit Styx und Journey nach vorne gebracht, ohne die es dann irgendwann eine Kuschelrock gar nicht gegeben hätte. Und es war dann aber so, dass wir sind jetzt schon im Jahr 23, dass der gute Neil, wie hast du ihn ausgesprochen?
Doughty.
Doughty, Doughty. Ja, das ist immer diese speziellen Namen, wo man sagt, so kann man immer aussprechen.
Kann auch falsch sein.
Der ist irgendwie 23 ausgestiegen, aber dann und es gab dann auch ab 25 erstmal aufgrund von Differenzen und eben Gesundheit, wir dürfen ja nicht vergessen, ein bisschen älter waren sie dann auch schon. Aber sie haben dann doch nochmal trotzdem so zwei einzelne Auftritte gehabt, auch inklusive mit ihm. Und sogar vor kurzem.
Du hast im März was gefunden.
Anfang
gell?
März.
Ja.
Also, je Oller, je Dollar.
Kann man so sagen, gell?
Ja, also der Feuerwehrwagen. Genau, das war so ein bisschen so Feuerwehr-Area. Ich habe irgendwas mit Feuerwehrwagen in Erinnerung auch noch.
Ja.
So ein bisschen tiefenpsychologisch.
Ich glaube auch, ja.
Er war ja wahrscheinlich auch rot.
Der muss ja auch schnell fahren, die Feuerwehr. Du weißt
apropos
ja,
apropos rot. Soll ich mal wie die Autos. Feuerwehr?
Drück mal auf
wie die Feuerwehr. Okay. Vielleicht haben wir noch ein weiteres rotes Auto. Yeah. Ich sehe es.
Die meisten haben es schon erkannt, glaube ich.
Wirklich vor mir.
Ja.
Wie das Auto da durchfährt. Und
genau.
Du hast ein bisschen Bart. Ich habe leider irgendwie.
Naja. Ja, die haben schon extrem geile Bärte. Also das wäre jetzt nichts für mich in dieser Länge, aber CC Top.
Give me all your love.
Genau, das haben wir hier gehört. Im April 83 rausgekommen. Ja, hat gut funktioniert in den Charts. In England Platz 10. In Holland finde ich ganz lustig, Platz 3 sogar. In den USA etwas mau, nur Platz 37, in Kanada 39. Naja.
Ja, aber trotzdem, das Besondere auch an dem Song war, dass CC Top vorher eigentlich eher so ein bisschen Bluesrock gemacht haben, ne, so den typischen texanischen Bluesrock eigentlich hatten und den aber bei dem Album zum ersten Mal auch so mit Synthesizern so ein bisschen unterstützt haben. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu. Und ja gut, Give Me All Your Lovin', textlich wahrscheinlich weniger tiefen Bedeutung als
man
denkt.
Genau. Also es geht
oder
natürlich
genau
um
das, was man denkt.
Die körperliche Anziehung, so ein bisschen garniert mit ein paar sexuellen Anspielungen. Also Give Me All Your Lovin'. All Your Hugs and Kisses Too. Kommt ja als fast mantraartige Zeile immer wieder vor.
Also, ja, du, ja. Durch Wiederholung bleibt es im Hirn hängen. Ne?
Ja, und
was
total, ja.
Auch im Hirn hängen geblieben ist, ist eben das Video. Das, ja, ich spiele wahrscheinlich irgendwo in Texas, wo eben ein junger Tankwart von drei, ja, durchaus heißen Damen zu einer Autospritztour, habe ich jetzt extra gesagt.
Ja, ja, genau.
Und die Band auch immer wieder mal zu sehen ist, ihm dann auch den Autoschlüssel zuwirft und ja, und das ist eben so ein dieses, da sind wir eben bei dem roten Auto, ne?
Ja.
Nicht Stereo Speedwagon,
nee.
Sondern eben ein Hot Rod, war das entsprechend.
Ja.
Und die Jungs mit ihren Bärten, Sonnenbrille und den Anzügen.
So wie man sie kennt, gell?
Ja, so dieses gute, alte Good Guys helfen dem Underdog-Image, das war einfach so ein bisschen zu sehen und hat man dann auch bei den anderen Videos, haben sie gut durchgezogen.
Ja, ne? das war ihre Story und damit sind sie irgendwie hängen geblieben gewissermaßen.
Ja, hat ja auch gepasst.
Ja,
was, das war übrigens auch das erste offizielle Video der Band, weil sie einfach auch gemerkt haben, okay, MTV ist jetzt einfach eine Macht und wenn wir auf MTV auch irgendwie stattfinden wollen, dann sollten
dann
wir,
müssen wir
irgendwie ein bisschen,
Und sie haben es gut gemacht. Also es ist uns immer noch in Erinnerung, das Video, ja.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Auch das Album ist noch in Erinnerung, also mir zumindest, das habe ich sogar, das Album.
Hast du? Perfekt.
Ja, sicher. Eliminator.
Wahnsinn.
Der Vorgänger des, Terminator war fast, aber auch nicht so.
Das glaube 84 schon,
oder sowas.
Ja.
Also
das könnte schon hinkommen.
Aus dem Eliminator wurde der Terminator, aber wir sind jetzt hier beim Eliminator, dem 8. Studioalbum. Und das war im Grunde das erfolgreichste Bandalbum eigentlich. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Irgendwie 15 Millionen
richtig viele
Einheiten.
Ja.
Also das hat schon...
Auch dem Rolling Stone, dem Magazin hat es ganz gut gefallen. Also aus den 500 besten Alben aller Zeiten hat es dann immerhin Platz 398 bekommen. Hing auch mit weiteren geilen Hits zusammen. Also Sharp Dressed Man war da mit drauf, TV Dinners und Legs zum Beispiel. Also...
Ja. Umsonst habe ich das Album.
Ja.
Und
ja,
eben, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, weil sie ja eben auch den Sound so ein bisschen, also den Spagat geschafft haben zwischen der, was der Zeitgeist so ein bisschen verlangt hat, ne, und aber trotzdem eben ihre Wurzeln nicht vergessen haben. Und es gibt auch, was man jetzt gar nicht so glaubt, die Aussage oder die Meldung, dass der Billy Gibson auch in der Tat von Depeche Mode und OMD beeinflusst wurde, die ja auch in der Zeit dann sehr, sehr groß waren. Und er deshalb auch sich so ein bisschen hat beraten lassen und gesagt hat, okay, Songs sollten vielleicht eher so 120 plus sein. Und es ist auch das erste Album, bei der eine Drum Machine eingesetzt wurde. Und das, ich sag mal so, am Anfang würde ich jetzt mal behaupten, das war zwar ein normaler Schlagzeuger, aber ich glaube, so dieser Klick, der dann wirklich so diesen straighten Beat durchhämmert.
Dann hat die Drum Machine übernommen sozusagen,
ja,
oder?
Absolut.
Ja.
Und wir müssen eben nochmal ganz kurz auf das Auto zu sprechen kommen, ne? Weil das war, also generell, das kommt ja aus dem Drag Racing, auch der Begriff, ne?
Ja, Eliminator. Genau, mit dem Hot Rod, und das war ein praktisch modifiziertes Ford Coupé aus den 30er Jahren, ich glaube 1933,
ganz genau.
Und wirklich ein schönes Teil, würde ich sagen. Also da hätte man sich schon mal reingesetzt gerne. Ja.
Das sieht man ja auch dann öfters in den Videos, weil da hat wahrscheinlich der gute Mr. Gibbons auch gesagt, hey, ich habe damals $50.000, also heute wären das sogar $162.000, also schon ein paar Euro Dollar in dem Fall reingesteckt.
Ja.
Und da steht auch, also ich wusste jetzt gar nicht, dass Autos auch da stehen, aber da steht wohl in der Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland und es soll noch fahren. Das heißt, ab und an, wenn er vorbeikommt, dreht er nochmal damit eine Runde.
Ja, ja.
Und eine Runde gedreht haben sie auch live, ne?
Boah, Wahnsinn, ja. In den USA waren sie krass viel unterwegs, haben insgesamt 56 Stationen besucht und fast 1,5 Millionen Tickets dabei verkauft. Also diese Tour hat sich echt gelohnt und das Album dann entsprechend ja auch mega Verkäufe,
Genau, die Band auch in den 60er Jahren, also End-60er, 69 in Houston, also in Texas gegründet. Da war auch der Billy Gibbons, warum sage ich immer Gibson? Ja. Gibbons mit dabei. Es kam dann etwas später, es waren noch weitere dabei, aber so richtig der Kern war dann eher als dann der Frank Beard.
Ja.
Der auch wirklich einen kleineren Bart hatte, aber genau. den kleinsten
Name
von allen.
Omen ist Omen.
Und Dusty Hill, der allerdings leider 21 schon verstorben ist. Und ja, sie haben dann gerade in den 80er Jahren, dank Deutschland, sage ich jetzt mal, so den internationalen Durchbruch vollzogen.
Richtig, in Europa ging es so richtig los und da hat die Rockpalastnacht vom WDR tatsächlich sehr geholfen. Das war 1980 im April. Dadurch wurden sie so richtig einem größeren, breiteren Publikum hier bekannt, haben dann gleich ein Jahr später im Oktober 81 die erste alleinige Tournee durch Deutschland gemacht, haben dabei auch wiederum eine Aufzeichnung gehabt in der Dortmunder Westfalenhalle und das festigte so ein bisschen ihren guten Ruf. Also es war dann wirklich immer, es ging immer weiter und so richtig weltweit haben sie es dann ab 83, also auch mit den besagten Hits, Gimme All Your Lovin' etc., dann geschafft, den Durchbruch hinzubekommen.
Ja. Ja. 85 kam dann das Album Afterburner, das ist so ein bisschen, auch da kommen wir gleich nochmal dazu, so ein bisschen zurück in die Zukunft. Am Anfang fuhr man bei Zurück in der Zukunft noch auf der Straße.
Ja.
Dann im nächsten Teil ist man auch schon irgendwie geflogen und das war bei Afterburner auch. Da wurde nämlich dann aus dem Hot Rod auch ein fliegendes Hot Rod letztendlich.
Ja.
War auch immer noch durchaus erfolgreich, sind dann auch wieder auf Tour gegangen. Irgendwie über 200 Konzerte gespielt, dann haben sie ein bisschen Pause gemacht, weil sie dann doch nochmal so ein bisschen verschnaufen mussten. Und es gibt noch so eine lustige Geschichte, weil wir die Bärte angesprochen haben.
Ja.
Und da gibt es natürlich Firmen, die gegen Bärte sind oder versuchen, die Bärte abzuschaffen. Und da gab es ein Gespräch.
Ja, die Firma Gillette hat mal angefragt bei den Langbartträgern, beim Billy Gibbons und beim Dusty Hill. Sie würden ihnen jeweils $1 Million bezahlen, wenn sie sich für eine Werbekampagne diese tollen Bärte abrasieren lassen würden. Die beiden haben einfach abgelehnt. Ja. Also nicht mal mit $1 Million wurden sie verführt,
ja, gewissermaßen. Also, sagen wir so, der hat auch ein paar Jahre wahrscheinlich gebraucht, bis er gewachsen
war. Ja.
Und weil wir jetzt gerade Zurück in die Zukunft angesprochen haben, die Band hat ja auch einen Bezug zu Zurück in die Zukunft. Also schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Ja, die waren in Zurück in die Zukunft, Teil 3, da waren sie zu sehen. In einer Szene, wo sie auf so einem Stadtfest auf so ganz traditionellen Instrumenten Double Back spielen. Und da haben wir dann gehört, dass bis der Regisseur dann happy war und alles, also dass die Band eigentlich 2 Stunden auf der Bühne gestanden hat und immer wieder.
Na, wobei ich irgendwie gehört habe, dass der Take wohl gar nicht mal so schlecht schon war, aber sie einfach gedacht haben, die spielen gerade so lustig, lasst euch doch mal ein bisschen weiterspielen und dann hatten sie irgendwie so eine Party am Set. Also,
ja, und die Stimmung war scheinbar gut, gell? Und da haben sie gesagt, okay, komm, machen wir einfach weiter.
Ja. Apropos, machen wir weiter.
Ja.
Hast du etwa gar nicht gespult?
Doch, habe ich.
Ach Mensch, du bist einfach zu gut. Und auch noch so richtig schön mitten rein in das Intro der TR-88.
Oh, ich kann mich erinnern. Jetzt wird es sonst zu lange.
Ja.
Nick Kershaw war das.
Ja, aber ich glaube, das weiß jetzt, das hat jetzt, glaube ich,
keiner
so wirklich rausgehört. Ne?
Aber ich kann mich eben erinnern, weil ich das auf Kassette tatsächlich hatte, aus dem Italienurlaub. Meine Eltern haben mir an einer italienischen Autostrada-Tankstelle diese Kassette für meinen Walkman gekauft.
Und, hast du noch?
Leider nicht mehr. Das ist so schade.
Wo hast du denn hingegeben?
Also, weiß ich nicht. Also die muss bei irgendeinem Umzug verloren gegangen sein. Also ich habe tatsächlich ein paar Sachen. Ich dachte erst, dass es nur die selbst aufgenommenen Kassetten gewesen wären, aber scheinbar waren da versehentlich auch ein paar normale Albumkassetten dann mit dabei,
die
weggekommen sind. Ja.
Hätten wir deine Kassetten nochmal hören können hier.
Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall war das, ich habe übrigens die Single davon.
Sehr gut.
Die habe ich auch noch. Ha! Nicht weggegeben. Okay, aber gut. Die dritte Single war das von Nick Kershaw aus dem Album Human Racing. In Deutschland auf 21, UK ein bisschen besser sogar. Irland war es auf Platz 2, da hat es richtig gut funktioniert. Und textlich, was wollte er mit dem Song ausdrücken?
Ja, im Endeffekt geht es um einen bisschen gelangweilten Mann, der im Alltagstrott gefangen ist und der sich einfach ein bisschen nach Action sehnt. Und daher auch die Zeile Bring on the Dancing Girls. Also jetzt führt die mir mal vor. Ich möchte ein bisschen was sehen und ja.
Ja, der Beamte, der plötzlich hier einen auf die Sau rauslassen will.
Im Video kommt das ja auch raus.
Erzähl doch mal, was ist denn im Video?
Da ist Nick Kershaw dann praktisch so in der Rolle eines Werbemannes, also Werber, der so in der Werbebranche eben drin ist. Und der holt sich eben die größere und tatsächlich auch etwas ältere Frauen auf die Bühne, die für ihn tanzen sollen, könnte man sagen. Und unter anderem ist da eine 1,83 Meter große Verkehrspolizistin, also sie wird so dargestellt. Und man muss dazu wissen, dass Nick Kershaw selber nur 1,60 Meter groß war. Also da hat er aufschauen können, ja.
Naja, warum denn? Noch nicht.
Genau.
Ich komme mal wieder eher mit harten Fakten.
Entschuldigung.
Nicht nur immer ans Vergnügen denken. Produziert hat das Ganze der gute Peter Collins. Den kennt man auch von Musical Youth, Blancmange, Matt Bianco, Gary Moore und Rush. Also durchaus illustrer Kreis. Es war auch noch der Don Snow mit dabei,
ja,
den man auch von unter anderem The Catch kennt. Und eben das Album Human Racing, hatte ich gerade schon gesagt, kam im Februar 84 raus und war ja eigentlich überall recht gut vertreten. In Deutschland sogar bis auf Platz 8. Und wenn man berücksichtigt, das ist jetzt nicht so ein Longtime-Projekt gewesen, sondern hat er gut Gas gegeben, der Nick.
Ja. Also da hat er wirklich innerhalb von 10 Minuten,
zehn Monaten,
das wäre ein bisschen arg schnell, ich weiß.
Ja. Jetzt mit KI geht's wahrscheinlich.
Ja. Hatte er damals noch nicht zur Verfügung. Also er hat dann doch noch 10 Monate gebraucht, in London aufgenommen, das Ganze komplett von ihm selber geschrieben und vieles, also er hat ein bisschen was schon im Heimstudio vorbereitet, bevor er dann in ein professionelles Studio
ein
gegangen
gut
ist.
Vorbereiteter Mensch macht das auch. Ne?
Ja,
und es war dann so, dass die erste Single I Won't Let the Sun Go Down on Me, die kam eigentlich schon im November 83 raus, ist dann aber aufgrund des nicht so großen Erfolges dann erst nochmal später dann wieder veröffentlicht worden, denn es kam dann noch Wouldn't It Be Good, ich glaube, die hat jeder noch im Ohr, und dann kam eben Dancing Girls und eben noch Human Racing wurde auch nochmal veröffentlicht, also von daher gab es dann doch einiges aus dem Album, allerdings die Kritiken waren sehr vernichtend und ich verstehe sie nicht.
Nee, ich verstehe es auch nicht. Also zum Beispiel damals sehr großes Magazin, Smash Hits, hat nur 1 von 10 Punkten gegeben, hat also in der damaligen Kritik geschrieben, es wäre eine kompetente, aber unerbittlich langweilige Synthesizer-Gedankenorgie sozusagen, die für niemanden außer Herrn Kershaw selbst von Bedeutung ist. Also ziemlich hart, aber sie haben es dann irgendwann mal revidiert.
Naja, halbwegs, ne?
Halbwegs. Also ein wenig revidiert im Jahr 2012. Da haben sie dann nochmal drüber geschrieben über das Album. Es wäre ein wenig unausgereift, zeigte aber schon das Talent und das vielversprechende Potenzial von Kershaw.
Also so irgendwie, weiß ich nicht, bis 30 Jahre später, ich sehe es anders, ist aber auch, wie gesagt, soll jeder meinen, wie er ist, wie er es will. Der gute Nick ist Jahrgang 58 in Bristol geboren und hat schon sehr früh Bühnenerfahrung gesammelt mit 10 Schulbands, Jazz-Funk-Bands und sonst was und hat dann über den Melody Maker seinen damaligen Manager kennengelernt und 83 einen Plattenvertrag unterschrieben. Und ja, das Erfolgsalbum haben wir schon gesagt.
Genau.
Und danach uns Rätsel aufgegeben, aber auch sehr erfolgreiche.
The Riddle hieß das nächste Album, November 84 erschienen, auch die gleichnamige Single war noch ein ziemlich großer Erfolg in Deutschland, auf Platz 8 und in UK auf Platz 3 immerhin. Mhm. Dann, wir kommen wieder aufs Jahr 1985, Bob Geldof, Live Aid, in London ist er auch aufgetreten, haben doch ein paar mehr von unseren Künstlern gemacht.
Wobei, er war in London,
Aria
Speedwagon in Philadelphia.
Genau.
Dann gab es noch weitere Alben, die aber dann vom Erfolg nicht so groß waren, leider Gottes, Radio Musicola. und The Works. Dann hat er sich auch eher ein bisschen zurückgezogen und kam dann in den 90ern vor allem als Songwriter durchaus auch mit großem Erfolg, zumindest für jemand anders, zurück.
Ja, hat er für den Chesney Hawks The One and Only geschrieben. Das war ja ein großer Hit.
Hat man auch sofort im Ohr, finde ich. Ne?
Ja. Er hat ja wirklich in England und Österreich Platz 1, in Deutschland Platz 8 immerhin. Ja.
Genau. Ja. Er hat dann nochmal Ende der 90er, Anfang 2000er Comeback-Versuche versucht. Das war aber auch jetzt leider nicht ganz so groß. Und ja, er hat dann nochmal ein eigenes Label gegründet, war dann nochmal 2019 auf großer 35 Jahre Geburtstagstour von Human Racing unterwegs, noch ein bisschen was veröffentlicht und 22 war er dann noch bei der Night of the Proms in Belgien und Deutschland unterwegs. Und ich behaupte, weil ich eben nicht wie Smash Hits Nick Kershaw nur einen Punkt von 10 gegeben habe, würde ich behaupten, Nick Kershaw kommt nochmal. Und deshalb hätte ich gesagt, lass uns doch mal zur Nummer 5
machen wir
weitergehen. Hast du sehr gut gespult.
Zufall.
Nein, können.
Können.
Tja, die Stimme. Kann man sie raushören? Kann man sie nicht raushören? Ich weiß es nicht.
Nicht so einfach. Wir verraten es euch aber einfach, oder? Es war die Band Visage. Love Gloves heißt der wunderbare Titel. Ja.
Ja, der kam und deshalb sage ich ja, muss es irgendwie im Frühsommer, Sommer 84 aufgenommen sein, weil die Single kam erst im August 84 raus. Also anders geht es sonst nicht. Allerdings, war das nur so in UK, so ein bisschen in den Charts 54. Mhm. Geschrieben wurde das Ganze von Steve Strange, der auch die Vocals beigesteuert hat, der Rusty Ing, Mr. Blitzclub nenne ich es jetzt mal. und der Steve Barnacle. Es gibt zwei Videos zu dem Song. Mhm. Eins in Ägypten. Irgendwie Ägypten war für Steve Strange und Kamelreiten war irgendwie was Besonderes.
Das hat er dort im Video auch gemacht.
Das hat er in dem einen Video gemacht. Das andere ist in den London Docks aufgenommen worden. Eher so in seinem, im Cover-Design hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja.
Und weil das Kamelreiten einerseits war ja auch so ein bisschen der Grund, warum der gute Mitch Ure, der eigentlich auch mal bei Visage dabei war, dann ausgestiegen ist, weil er gemeint hat, dass als er dann irgendwie durch New York geritten ist, das ist mir jetzt einfach zu strange.
Zu viel, ja.
Auf jeden Fall. Was ich noch erwähnen möchte, oder erwähnst du auch gerne,
kann es gibt machen,
ein tolles Saxophon-Solo von auch einer Person, die viel ins Saxophon gepustet hat.
Absolut. Und in dem Fall der Gary Barnacle, also nicht der Steve. Und der hat ansonsten für The Clash, für die Simple Minds, für Kim Wilde, Tina Turner, Phil Collins, T-Pau, der hat total oft sein Saxophonspiel dazu beigetragen.
Ja, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich denke schon, ihr könnt euch daran erinnern. In Folge 31.2 haben wir mit dem guten Barney über eine Band gesprochen, nämlich Leisure Process. Und da war dann er auch Gründungsmitglied. Also von daher auch wieder ein Kreis, der sich schließen kann.
Ja.
Und beim Single-Cover von Love Glove gibt es auch noch eine Anekdote, die man erwähnen darf.
Ja, sollte man. Also Steve Strange ist darauf mit zwei Models zu sehen und eine davon war die Yasmin Le Bon von Simon Le Bon, die spätere Ehefrau.
Ja.
Die war damals groß, ja. Also die war wirklich ein hochbezahltes Model in den 80er Jahren. Ja,
also da hat er sich in einem netten Umfeld gezeigt.
Ja.
Das Album, das kam dann im Oktober 84 raus, war das dritte Studioalbum, Beat Boy. Lustigerweise, das Album habe ich, die anderen Alben habe ich irgendwie nicht, weiß ich auch jetzt nicht warum, aber irgendwie, weil das war von den Charts auch nur in UK so mal zwei Wochen irgendwie im Peak auf 79. Und es war irgendwie auch alles ein bisschen vertrackt. Ne? Also eigentlich kam es dann auch später raus, als gedacht war, aufgrund von vertraglichen Problemen. Es ist in den Trident Studios in London aufgenommen worden, wo auch unter anderem mal die Beatles waren. Also die waren nicht nur in den Abbey Road Studios. Elton John war da, David Bowie, Queen, Genesis, Bee Gees. Also wahrscheinlich nicht das günstigste Studio.
Mhm.
Aber kommerziell war das Album eben aufgrund der Charts dann doch schon ein großer Flop, leider Gottes. Wahrscheinlich eben mit den Produktionskosten verbunden, halt auch nicht unbedingt das finanzielle Vergnügen. Und das war letztendlich das letzte Studioalbum der Band für die nächsten knapp 30 Jahre. Also ja, das ist Wahnsinn, weil das nächste Album, das vierte Album Hearts and Knives, kam dann erst 2013 raus. Ne? Und
ja,
eben, vielleicht magst du noch ein bisschen was zur Situation sagen, weil da hat sich eben auch viel geändert gehabt bei der Band.
Es hat sich wirklich viel bewegt in der Band. Also der Mitch Ure hat Visage ja im Jahr 1982 schon verlassen, aufgrund gewisser
des Kamels, wegen des Kamels.
Und ja, es war nicht nur das Kamel, aber er wollte, irgendwie haben die beiden sich einfach nicht mehr so gut verstanden und er hatte dann eben auch schon Ultravox als zweite Band.
Naja, hatte das ja davor schon, aber er wollte sich halt einfach nochmal drauf konzentrieren.
Genau, ne? ja, richtig. Und deswegen hat er dort aufgehört. Es war eine bewegte Zeit
auf jeden Fall. Ja, Steve Strange wollte ja auch aus Visage dann so eine Liveband machen und es war dann so gesehen eigentlich fast nur noch dann der Rusty Egan mit dabei, aber weil auch der Billy Curry, der dann auch eben bei Ultravox ja mit dabei war, ist dann auch während der Produktion ausgestiegen. Eigentlich schade, weil das Album ist durchaus hörenswert. Ja, also es ist jetzt eben nicht so ein Klassiker wie vielleicht die ersten oder gerade wie das erste Album, aber trotzdem. Und ich finde es noch ganz interessant, 2009 gab es dann das Album zum ersten Mal bei Cherry Red Records auf CD mit vier Zusatztiteln, unter anderem einen, der heißt Der Amboss. Und da war, also der ist auf Deutsch. Weil der Amboss klingt schon sehr
klingt
deutsch.
Klingt schon so,
Und da waren auch wiederum Mitch Ure und der gute Billy Curry mit als Songwriter dabei. Aber wir kommen nochmal zum Album und du bist ja der Experte für
die Kritiken. Als Journalist muss ich das immer.
Darfst du gerne noch mal sagen, was da gesagt wurde.
Was da meine Kollegen wieder verbrochen haben. Gell? Also sie haben auch dieses Album ein wenig vernichtet und haben geschrieben, Strange und Egan haben sie beschrieben als zwei hauchdünne Talente. Das Album wäre eine Mischung aus Allzweck-Euro-Disco und Queen mit unerträglich amateurhaften Texten. War mal wieder Smash-Hits, die waren besonders kritisch, sagen wir mal so. Oder auch die fernen Schreie einer Band, deren beste Zeiten längst vorbei sind und kein Make-up der Welt wird die Risse verdecken können. Das kam vom Record Mirror.
Ja, okay. Also, wollen wir es mal einfach so stehen lassen. Ansonsten, wir haben über Visage ja sehr, sehr lange über wirklich die New Romantic Nummer gesprochen, Fade to Grey. Also hört da auch gerne nochmal rein in Folge 31, Teil 1. Da haben wir eben auch nochmal viel über ihn gesprochen, auch wie es halt dann leider mit Steve Strange zu Ende ging. Auch da spielte Ägypten leider eine tragische Rolle,
ist
er dann leider eben gestorben, aber jetzt habe ich jetzt beinahe gesagt, nicht weil er vom Kamel gefallen ist, sorry, das gehört sich nicht, aber der lag jetzt leider da.
Manchmal muss man solche Elfmeter verwandeln, gell?
Manchmal muss man auch sowas reinmachen. Mach doch mal vielleicht die nächste Nummer, damit ich mich wie über Kopf und Kragen rede.
Ja.
Ich behaupte.
Hast recht, echt super.
Das
Intro ist allein.
Aber
so
es
geil.
Weiß keiner. Es weiß, glaube ich, keiner.
Ja.
Das kannst du auch gerne. Für mich ist ganz gerne eine Nummer durchlaufen lassen, aber es wird keiner wissen.
Nee, ich glaube nicht, gell? Ja. Soll ich verraten?
Ja, verrate es gerne.
Ja, das war der Titel Young Heart von Silent Running. Und weil es niemand kennt, das könnte man auch damit begründen, dass es nur in UK in den Charts war, auf Platz 92. Ansonsten hat es in keine Hitliste so wirklich geschafft. Aber bei dir persönlich.
Das Album ist, also wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das Album ist für mich, ich habe das, gut, logischerweise, wenn ich es mag. Ich glaube, ich habe sogar auch mir die CD nochmal nachgekauft.
Ja,
ist persönliche Top 10. Also absolut genial. Gibt es Gott sei Dank im Streaming, also von daher unbedingt. Aber wir reden jetzt erst nochmal über, weil eigentlich hatte Silent Running ja schon eine Chance, vielleicht auch in Deutschland durchzustarten, weil die waren, ich weiß nicht, wer das noch kennt, in der Sendung Musikkonvoi. Das war so ein Format, so ein Live-Vorabendprogramm im WDR, das so 84 bis 85 lief mit Alan Banks und auch dem Robert Treutel, der dann später irgendwie zu Bodo Bach wurde.
Ja, ja.
Und da fuhr so ein Truck mehr oder weniger durch hauptsächlich durch Nordrhein-Westfalen, so in Kleinstädte, und hat dann da irgendwelche Bands und Musiker auftreten lassen. Unter anderem die Ärzte, die dadurch durchaus einen Karrierestart hingelegt haben, aber auch Propaganda, New Order, Dalbello, also Depeche Mode. Das war schon also eigentlich nicht schlecht.
Nicht so schlecht, ja.
Und eben Silent Running war da auch mit dabei. Das kann man auch, den Auftritt kann man sogar sehen. Mhm. Den gibt es auf YouTube. Es gibt auch das Video auf YouTube. Und da kommen wir auch gleich dazu, weil das Video ist nicht so unaufwendig. Also wir reden ja irgendwie noch von der Zeit so von 84 rum.
Ja.
Und da sieht man, dass die damals eben beim Major, damals bei der EMI unter Vertrag waren. Und das Album, jetzt mache ich mache gar keine Werbung, aber trotzdem, ihr hört es euch echt an, wenn ihr auf diesen Sound steht, weil es heißt Shades of Liberty. Und wie gesagt, war nirgendwo in den Charts, leider Gottes. Aber wie gesagt, die EMI hat das wirklich also war ein Major-Signing. Deshalb haben sie auch echt gut Geld reingesteckt. Es wurde auch in den USA veröffentlicht unter dem Namen Emotional Warfare.
Jetzt
kann ich auch nicht mehr so sprechen. produziert auch, also sorry, wenn ich gerade einen Monolog mache.
Ja, ne? Alles gut, du kennst dich mit der Band besonders gut aus.
Peter Walsh. Und der hat eben auch schon mit Spandau Ballet, Boomtown Rats und hat mit Heaven 17 hier das Album Penthouse on Pavement beispielsweise gemacht, Simple Minds, Saga, Kissing the Pink, übrigens hatten wir auch schon mal erwähnt dann im Zuge der Folge 37, Alphaville mit Afternoons in Utopia, also
krasse Liste, ja.
Dann ist jetzt nicht irgendwie einer, der es nicht konnte, ne? Und deshalb ist es wirklich so, ja, fraglich, weil keine der Singles, der anderen Singles, eben Emotional Warfare oder dann Sticks and Stones, hat es irgendwie geschafft, da einen Durchbruch zu hinzukriegen. Und ja, das fand ich echt schade, weil in dem Fall, jetzt die Kritik, du kannst auch da die Kritik dann nochmal sagen.
Ja, richtig gut. 5 von 5 Sternen beim Melody Maker und auch beim Billboard Magazine. Und ich zitiere, eine Klangwand im Stil von U2 zu einem Disco-Beat.
Ja, also, ne? Ich sag nur.
Ja, geht auch so, gell?
Ja, genau. Allerdings eben, aufgrund des leider dann doch nicht erfolgreichen Unterfangens, war es das einzige Album bei der EMI. Die gute EMI hat dann es nochmal zwar probiert mit einer neuen Single, aber das hat dann auch irgendwie nicht funktioniert. Und dann hat man einfach mal die Band gedroppt.
Ja.
Aber wir erzählen, wie es trotzdem weiterging, weil vielleicht die Band kam aus
Belfast, sprich Nordirland, hatten zuvor sich eher dem Punkrock zugewandt unter The Sets, hieß es dann damals, und 1982 sich erst umbenannt in Silent Running und auch den Stil dann entsprechend gewechselt. Ganz am Anfang ging es ein bisschen schleppend auch los, die erste Single All the King's Men hat erstmal nur 300 Kopien gehabt, aber trotzdem hat es irgendjemand von der BBC in die Hand bekommen, von BBC Radio One, hat sein Interesse bekundet und dann wurde das eben mit Hilfe des Radiomoderators Peter Powell tatsächlich so größer und bekannter, dass eben der Deal mit der EMI dann auch zustande kam.
Ja, aber eben dann leider nach dem, ich will es nicht als Misserfolg bezeichnen, weil ich das Album echt gut finde. Nach Shades of Liberty eben, weil einfach, wie gesagt, trotz Airplay und trotz TV-Auftritten das einfach nicht wirklich in den Charts ging, ist man dann zu Atlantic Records gewechselt. Mhm. Und sagt man, Atlantic Records ist ja nett. Aber es war insofern eine Besonderheit, weil es war der erste irische Act, der bei einem amerikanischen Label war. Atlantic Records ist ein US-Label, unter Vertrag stand. Also so gesehen haben sie dann doch was Gutes geschafft nochmal. Das zweite Album, Walk on Fire, habe ich auch. Da sind auch noch ein paar Singles drauf. Aber auch irgendwie, es war dann so... Mhm. Weiß ich nicht.
Ich muss mal mehr reinhören in die Band.
Ich selber hatte dann auch nicht mehr so ganz das Feuer, um es jetzt mal so zu sagen. Aha. Und es gab dann noch ein drittes Album, Deep, das entsprechend 89 rauskam. Sie waren noch viel auf Tour. Aber irgendwie, es hat sich dann Band aufgelöst, weil sie auch irgendwie den Support der Plattenfirma irgendwie vermisst hat. Und erst dann 2018 gab es eine Re-Reunion aufgrund eines Geburtstages einer Frau, eines Bandmitglieds.
Ja, ist doch ein guter Anlass.
Und das war dann aber auch so erfolgreich, dass das Konzert in Belfast ausverkauft, dann ein Jahr später, ne, gab es ein Konzert in Belfast, das war ausverkauft, haben auch dann neue Titel nach 30 Jahren endlich mal wieder rausgebracht. Und ja, gibt auch sogar ein Album, das Voodoo entsprechend heißt, weil das in dem Club entsprechend war. Und also so gesehen haben sie dann 22 das vierte Album und dann 25 das fünfte Album rausgebracht. Es gibt sie also noch.
Ja.
Und daher freut es mich, dass sie das waren. Und sie waren noch, weil sie viel auf Tour waren, unter anderem auch mit den Simple Minds, Talk Talk und solchen Künstlern, waren sie 22 auch nochmal der Tour-Support von den Simple Minds in Belfast.
Ja.
Da haben sie sich,
mal schauen, was noch kommt. Ja.
Volle Hütte geholt. Also ja, aber wahrscheinlich, glaube ich, eher trotzdem eher in ihren Gefilden als in Deutschland.
Ja, bei uns wahrscheinlich nicht. Ja.
Dafür ist der nächste Künstler vielleicht einer, der eher in Deutschland unterwegs sein könnte, um zu spoilern.
Ja. Oh ja, wie typisch. Ja, das haben wir natürlich alle noch im Ohr, würde ich mal sagen, gell?
Ja. Slice Me Nice.
Du sagst es. Von Fancy. Also, um es kurz aufzulösen oder gleich am Anfang, das war natürlich ein alter Münchner, der Manfred Alois Segit, der nannte sich mit Künstlernamen Fancy.
Ja, Luja, sorry.
Luja, genau.
Ja, genau. April 84 kam das Ganze raus, war in Deutschland auf Platz 11, in Österreich sogar auf der 2, also so gesehen richtig, richtig groß, ist auch in München, ne, hier, Patriot produziert worden. Und also ich sag mal, er hat das irgendwie so vorproduziert und dann hat es der Todd Kennedy entsprechend auf der Basis dann verarbeitet.
Ja,
und
ja.
Kleine Side-Note, der Ted Kennedy, der hat noch ein, zwei andere Sachen gemacht.
Genau,
ne?
Also, später. Ich musste dann nochmal schnell nachschauen, wer das so ist. Gell? Und der hat dann beispielsweise den Song Sail Away geschrieben, der ja dann auch wiederum für eine Werbung.
Heute gibt's Bier bei uns hier.
Also wir haben ständig Bierwerbung, gell? Ich weiß auch nicht. Man kennt ihn auch unter seinem Pseudonym Mirage. Da ging es dann eher so in die Italo-Disco und High Energy.
Großartig übrigens. Ja. Ich habe die Single Get Down leider irgendwie nicht wirklich zu finden, außer auf YouTube. Großartig. Also das ist so richtig, richtig mega. Ja, Slice Me Nice.
Ja, schneid mich mal schön in Scheiben, gell? Irgendwie ein komischer
ist so,
Titel
ist
eigentlich,
das so ein Splatterfilm,
gell?
Oder?
Könnte man meinen, gell, ja. Aber es kommt auch
meinst
so,
du das anders?
Bei den Lyrics geht's um einen Kuchen. I'm like a cake that wants to be baked. Und dann slice me nice. Also schneid mich in schöne Stücke im Endeffekt. Also,
ja, aber
viele sagen,
es
wäre so ein bisschen, sexuelle Anspielung, ein bisschen doppeldeutig, aber ja, mei, du, ist schon in Ordnung. Kann man schon so machen.
Immer drauf an, mit was man schneidet.
Ja, eben. Inspiriert war es ja von Shoot Your Shot von Divine.
Ja, das stimmt.
Hat Fancy gesagt, also dass er sich davon einfach ein bisschen hat inspirieren lassen.
Ja. Und gedreht wurde das Video aber nicht in München, sondern in einer anderen italienischen Stadt, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, in der größten italienischen Stadt, in Rom, in den berühmten Cinecittà-Studios. Und da hat man dann echt so eine apokalyptische Endzeitkulisse aufgebaut, in der Fancy dann eine Frau aus den Händen düsterer Gestalten befreit. Also er war dann der große Held gewissermaßen und hat da schon im Video so diese typische 80er-Jahre-Disco-Ästhetik mit ganz viel Make-up-Kostüm, Performance-Einstellungen gemacht. Und das war so ein bisschen trashig, aber hat irgendwie ganz gut gepasst.
Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass da jetzt kein Millionenbudget für das Video zur Verfügung stand.
Obwohl die Studios ja berühmt sind, aber vielleicht haben sie es ihnen ein bisschen günstiger gegeben, wer weiß.
Ja, genau. Das Debütalbum, auf dem der Song zu finden ist, heißt Get Your Kicks. Nicht on Route 66, sondern einfach nur Get Your Kicks. War aber irgendwie nur in der Schweiz und in Schweden in den Charts. Die Produktion hat auch in München stattgefunden. Und lustigerweise hat Get Your Kicks einer mitgeschrieben, der Richard Palmer James, der wiederum Mitbegründer von Supertramp und den wir auch schon mal im Rahmen von Maria Magdalena von Sandra als Songwriter mit dabei hatten.
Ja.
Und ja, es war halt so ein typischer, ja, so Italo, ja, so Synth-Bass-Lines, Drums elektronisch und ja, fancy Stimme. Also war einfach, war aber schon ein unique, um es mal so zu sagen.
Ja, ja, absolut.
Sprich doch noch mal ein bisschen was über den Alois.
Den Alois, den Manfred Alois Segit. 46er Jahrgang in München, wird dieses Jahr 80. Das nehme ich gleich vorweg, weil im, ich glaube, November und Dezember macht er noch mal eine schöne Tour hier in Deutschland mit 80 Jahren noch mal unterwegs.
Ja, also.
Gelernt hat er Verlagskaufmann. Das war jetzt, hat ihm schon ein bisschen Spaß gemacht, aber nicht genug. Er wollte ein bisschen was anderes noch. Hat in den 70er Jahren den Frank Farian kennengelernt, den wir ja alle kennen. Am Anfang aber eher noch ein bisschen Schlager gemacht. Da hat er den Künstlernamen Tess Teiges genutzt. Hat damit so halbwegs Erfolg gehabt, hat er immer noch ein bisschen Nebenjobs gebraucht. Also er arbeitete auch als Innenarchitekt, als Dekorateur für Diskotheken. Das ist wiederum ganz passend, weil er ja dann doch so einen Italo-Disco-Sound auch gemacht hat. Gell? Und irgendwann eben mit Slice Me Nice ist dann eigentlich auch der Durchbruch gekommen. Dann konnte er sich auf die Musik konzentrieren. Ja,
es gab ja dann noch Chinese Eyes oder Get Lost Tonight
genau,
und so weiter. Und auch danach, also es war jetzt nicht so, One Hit Wonder hat zum Beispiel mit Bolero 85 in Spanien Nummer 1 Hit gehabt. Dann gab es noch hier 86 Lady of Ice und 1988 Flames of Love war Platz 1 in
Hongkong.
Ja, also
interessant, gell?
Schon durchaus um die Welt herum und auch mit hier Siegfried und Roy hat ihn was verbunden.
Ja, in den 90ern hat er für sie, für ihre Show in Las Vegas einzelne Musikstücke produziert, hat sich sehr angefreundet mit den beiden, hat eine richtige große Biografie über die beiden auch geschrieben. Also hat sich auch da hat sich dann der Verlagskaufmann wieder ausgezahlt, gewissermaßen.
Wahrscheinlich.
Und in den Nuller- und Zehnerjahren, da hat man dann relativ wenig von ihm gehört. Aber irgendwie, er war jetzt vor 2 Jahren schon mal auf Tour mit damals noch 78. Und irgendwie sind die 20er Jahre in diesem Jahrtausend oder Jahrhundert in dem Fall, sind scheinbar seine. Also er hat 21 hat er schon ein neues Studioalbum, das Masquerade, eben rausgebracht. 22 noch ein weiteres, Diamonds Forever Part 1. Und da waren dann Neuaufnahmen von seinen großen Hits mit dabei. 23 Viva La Vida. Und jetzt, wie gesagt, in dem Jahr steht dann noch die Tour an.
Ja, also rüstig,
der
Mann.
Ja.
Also von daher, Slice Me Nice.
Soll ich mal weiter slicen?
Press mal Nice.
Ich press mal, ja.
Wir sind jetzt räumlich nicht so wirklich weit, weil wir sind weiter in München.
Ja, irgendwie schon.
Sogar von der Band her.
Ja, Münchner Freiheit habt ihr sicher erkannt. Oh Baby, das war jetzt mal die erste Single, die sie in den Charts hatten überhaupt in Deutschland, gell?
Richtig, das war ein Song vom April 84, war die erste Auskopplung aus dem Album und ja, wie du richtig gesagt hast, der erste Single-Erfolg der Band. Geschrieben ist das Ganze vom Stefan Zauner und vom Aaron Strobel und dem René Hatzke. Zweimal waren sie bei der ZDF-Hitparade, beim Dieter, dem Thomas, dem Heck, hätte ich jetzt mal so formuliert. Lustig ist, ich gebe zu, die Nummer musste ich mir dann wirklich nochmal anhören. Platz 1 war damals, wo sie irgendwie platziert waren. Auf Platz 2 waren die Strandjungs, Surfen auf dem Baggersee.
In der Show, gell? Ja, da stimmt, da hat man ja immer eine Platzierung dann gehabt, gewissermaßen.
Sehr dunkel bei mir, aber irgendwas sagt mir noch das. Zu finden ist der Song dann auch, also einmal auf dem Album Herzschlag einer Stadt, das war das dritte Studioalbum, das dann im November rauskam, und auch noch auf einer Compilation von ihnen, es war von Anfang an und die war dann auch vor allem in den Charts, weil da auch Ohne dich drauf war,
so richtig
groß erfolgreich. Und auf ihrem englischsprachigen Album, erinnert euch mal, wir hatten ja schon mal über SOS und Herz aus Glas, auch mit dem Miki Kunzi schon mal gesprochen, also da war dieser Song auch entsprechend drauf. Auch über die Produktion haben wir mit ihm gesprochen, ne? Der
Stimmt.
Armand Volker, das war allerdings in dem Fall jetzt die erste Zusammenarbeit. Mhm. Der hat ja auch mit einigen größeren Künstlern schon gearbeitet.
Mit Hubert K., Humpe und Humpe, Nena, Michael Cretu, Spliff. Also im deutschen Bereich war er gut unterwegs, kann man sagen.
Aufgenommen ist das Ganze auch in München, einmal in den Rainbow Studios und in den Wireton Studios, eben auch beide in München. Und es gibt eine lustige Geschichte, weil die Wireton Studios, die wurden 86 auf digital umgerüstet. Und das war was Besonderes damals, weil es war das erste Studio, das diese Digitaltechnik überhaupt so angeboten hat. Und deshalb gab es eine Anfrage der Band Queen, weil die hätten da gerne A Kind of Magic aufgenommen, aber man hat Queen eine Absage erteilen müssen, weil die Münchner Freiheit sich schon, die waren die Ersten.
Die haben sich reingewanzt in das neue Studio.
Die wollten da nämlich Traumziele aufnehmen oder haben da Traumziele aufgenommen, deshalb musste Queen auf die Musicland Studios
ausweichen. Ja, aber die waren sie ja gewohnt, die kannten sie gut, also insofern war das kein Problem. Ja,
also von daher, aber finde ich eine lustige Geschichte, glaube ich, Münchner Freiheit haut mal Queen weg, ist auch, glaube ich, eine coole Geschichte. Genau, da war eben auf dem Album Herzschlag einer Stadt eben auch noch SOS und eben dann der Herzschlag ist der Takt drauf. Und wir hatten eben in Folge 19 und in Folge 29 schon mal über die Band gesprochen. Das heißt, wir skippen jetzt mal die Band Facts und ich behaupte jetzt schon mal zu spoilern, wir skippen, glaube ich, gleich nochmal zweimal?
Da hast du irgendwie recht.
Was es nicht heißt, dass ihr es
bringt die
sollt.
Kassette so mit sich irgendwie, gell?
Naja, ich weiß nicht, ich habe nicht Buch geführt.
Nein,
völlig also, okay. Und sind ja trotzdem geile Nummern. Vielleicht magst du eins machen, spul doch mal ein bisschen weiter vor, wo die Bassline zu hören ist, weil ich erzähle jetzt einfach mal, dass wir jetzt Frankie Goes to Hollywood hören mit Two Tribes und über den Song haben wir in Folge 11 schon ausführlich gesprochen und ich finde einfach diesen Basslauf, das war ihre zweite Single. Ich finde den einfach grandios.
Dann kommt der jetzt,
oder? Lass den mal hämmern, bitte.
Ja.
Das ist einfach, ich finde den immer noch gnadenlos super geil. Und wir wissen auch, dass es Two Tribes sind. Auch leider eben ein Thema, das heutzutage wieder mehr
Tribes.
Ja, mehr Tribes hat. Also damals war es zum Höhepunkt des Kalten Krieges. Furcht vor einem Atomkrieg.
Ja. Komisch.
Welcome to the Pleasure Dome, wie das Album
könnte
auch
man so sagen.
Hieß,
ja.
Also wie gesagt, hört da einfach nochmal in Folge 11 rein. Da haben wir eben zu Two Tribes gesprochen. Wir hatten auch Relax, Power of Love, Watching the Wildlife. Also
Frankie Goes to Hollywood. Gut, haben wir recht ausführlich schon besprochen.
Mochte ich wohl. Und auch bei der nächsten Nummer, also wie gesagt, bleibt trotzdem dran, weil wir haben noch zwei ziemlich geile Sachen. Aber den nächsten Song, ihr könnt übrigens Folgendes machen, ihr müsst einfach nur Folge 11 nochmal hören, weil da habt ihr den Song nämlich auch mit dabei.
Ja. Also, sowas. Was für ein Zufall.
Voll Service.
Ja.
Man muss gar nicht so viel machen. Hört einfach Folge 11 nochmal. Ja. Zusätzlich zu dieser Folge 38.
Und da gibt es richtig viele Infos dann nämlich. Also. Und jetzt auch zu.
Ja, genau.
Eindeutig. Was soll man da sagen?
Bronski B. Der Dix 7, genau.
Small Town Boy, once again, war in Folge 11 zu hören, wie wir ja schon gesagt haben, genau. Und das war ja die Debütsingle von
und auch letztendlich so ihre größte.
Bronski B. und die größte, genau. Eindeutig, also der mega, mega Hit auf jeden Fall, überall Top 10. Jetzt vielleicht USA nicht, aber dazu waren sie zu wenig amerikanisch.
Ja, nicht so ganz leider, aber.
Würde ich mal sagen, gell.
Ja, genau. Und über das Album oder die Songs, The Age of Constant haben wir auch ein paar Mal gesprochen. Wir hatten ja Why, No More War und wir hatten ja auch noch hier die Nummer mit Mark Almond.
Ja.
Love to Love. Also hört, wie gesagt, da rein und auch in die anderen Folgen, wo wir die Band gesprochen haben. Und jetzt würde ich sagen, hast du schon wieder gespult?
Achso, warte mal, ja, Wahnsinn.
Ja, Hasse. Hat er doch nicht.
Ja.
Hat er noch nicht. Ey, hier jetzt, Druck aufbauen.
Ja.
Alex, go. Weil jetzt kommt was fürs Herz.
In der Tat. Jetzt habe ich vor lauter Druck schon das Kassettendeck verschoben.
Aber.
Ach, fürs Herz, das hast du so gut gesagt. Ja.
Ich würde einfach mal sagen, I'm still loving you.
Ja. Oh, wir haben es alle erkannt. Die Scorpions, Still Loving You. Ihre super duper Ballade, muss man ja schon sagen, hat auch gut funktioniert in den Charts. In Deutschland Platz 14, in der Schweiz Nummer 3. Die Schweizer haben es wieder mal rausgerissen. Die Franzosen auch mit Platz 3 und Holland war es die Nummer 5 und in den USA Platz 64. Insgesamt wurden 1 Million verkauft.
Ja, nur in Frankreich vor allem.
Genau, ne? nur in Frankreich. Genau, Entschuldigung, ja. In Frankreich wurden 1 Million Singles verkauft, ja.
Ja. Es war insgesamt dann die zweite Auskopplung aus ihrem Album Love at First Sting. Und es war die erste Chartplatzierung von ihnen in Deutschland, was die Singlecharts betraf. Also ja. Das heißt, sie waren dann davor in England und USA und Kanada schon vor Deutschland in den Charts, was dann doch ganz interessant ist. Aber schön ist vor allem, dieser Song hat auch länger gereift, um es immer ja, so zu formulieren.
Scheinbar musste er ein wenig länger reifen. Also der Rudolf Schenker hat ja die praktisch Teile von der Melodie hat schon 1976 im Kopf gehabt und auch zu Papier gebracht. Aber der damalige Leadgitarrist, der Uli John Roth, fand den Song zu kommerziell und hat dann gesagt in den 70er Jahren, nee, das machen wir nicht. Dann 1983 wird dann die Komposition fertiggestellt und Klaus Meine hat dann den Text noch hinzugefügt. Das Ganze während eines Schneesturms, wobei er erzählt hat, dass er also weder Stift noch Papier bei sich hatte, aber irgendwie hat ihn das so inspiriert, er hatte den Text im Kopf dann einfach.
Ja, also ja, ich finde ich aber schön, dass das irgendwie so lange und dann so gut gereift ist und es hat auch am Anfang erst keiner geglaubt, dass der Song irgendwie so groß wird oder überhaupt ein Hit. Und wie gesagt, in Frankreich gerade war so erfolgreich, dass sogar Kinder in Abkürzungen Still Loving You, SLY, genannt wurden, also Sly. Also von daher hat das schon echten Eindruck gemacht. Es gab auch dann später nochmal neue Versionen von dem Ganzen mit den Berliner Philharmonikern und es gab auch eine Fortsetzung, die dann auch nochmal so hieß dann, ne?
Die hieß dann genau SLY, also Sly sozusagen, war auf dem Scorpions-Album Sting in the Tail von 2010. Und da hat es auch nochmal gut funktioniert. Wer dann auch nochmal was draus gemacht hat, war Anastasia mit einer Coverversion 2023 für ihr Album Our Songs.
Ja, wobei ich glaube, ich wäre dann bei den Scorpions geblieben. Ja, also nichts gegen Anastasia, aber die braucht die Stimme von Klaus Meine. Das 9. Studioalbum eben, Love at First Sting, kam im März 84 raus in Deutschland bis auf Platz 6, Österreich 19. In Frankreich auch Platz 4 und in den USA Platz 6. Dort war es dann auch letztendlich das erfolgreichste Album der Band. Und es gab ja noch einen anderen Knaller auf dem Album.
Rock You Like a Hurricane.
Ja, also mega gut.
Auch alle im Ohr noch, würde ich sagen.
Ja. Die Aufnahmen, also auch da der langjährige Produzent, der Dieter Dirks, der seit den 70ern bis späten 80ern mit ihnen gearbeitet hat, da waren sie erst irgendwie in Schweden und dann sind sie aber irgendwie nochmal, haben sie in Köln nochmal neu angefangen. Und interessant ist auch vielleicht nochmal das Cover, weil auch da gibt es das normale Cover und dann ein entschärftes Cover.
Also das normale war schön in Schwarz-Weiß und von einem berühmten Fotografen, nämlich vom Helmut Newton fotografiert. Das zeigt so ein Paar, das sich umarmt. Währenddessen tätowiert der Mann die Frau gewissermaßen.
Ja.
Und in den USA war das denen zu freizügig. Da haben sie am Anfang ein alternatives Cover dann eben geshootet. Das war ebenfalls von Helmut Newton eben gemacht. Es wird dann aber ein Bandfoto einfach genutzt. Aber später ist auch dieses.
Ja, also es gibt zumindest beide. Genau. Also ich habe beides gesehen. Also deshalb hat man dann, weiß ich nicht, Nachpressung oder wie auch immer, oder unterm Ladentisch dann mit dem Tätowieren verkauft. Die Band auch schon in den 60ern, 65 gegründet, aber gar nicht, wie alle denken, in Hannover, was dann zwar ihre Heimatstadt wurde, aber sondern in Sarstedt bei Hildesheim.
Ja.
Also auch jetzt nicht so weit weg letztendlich.
Nee, das stimmt.
Seit 66 heißen sie die Scorpions und Rudolf Schenker war schon von Beginn an mit dabei. Und 69 kam dann eben dann Klaus Meine und Michael Schenker dazu, 79 noch dann Matthias Japs. Und dann ging es 72 los mit dem ersten Album.
Mhm. Lonesome Crow, Platz 62 in Deutschland. Da war dann eben Michael Schenker schon an der Gitarre. 76 haben sie es so richtig gut schon mal geschafft. Da gab es die erste goldene Schallplatte für Virgin Killer. Und das wiederum hat eine andere Band draufgebracht. Oh, die könnten wir doch mitnehmen auf unsere Tour, nämlich Kiss. Ja. 79 haben sie dann in den USA den Durchbruch so richtig geschafft mit Love Drive, Gold für die Schallplattenverkäufe bekommen dort. Dann kam 82 das Album Blackout raus und das hat sogar Top 10 in den USA geschafft. Ja.
Ja. Ja. Dann kam eben das Love at First Sting und dann hatten sie zu dem Zeitpunkt sogar 3 Alben in den US-Charts und sind dann 88 als erste Hardrock-Band, also nach Uriah Heep, in der Sowjetunion mit 10 Konzerten allein in Leningrad unterwegs gewesen. Und ja, das hat dann auch sie so beeinflusst, nenne ich es jetzt mal so, dass sie dann auf dem Album Crazy World den Song oder den Hit Wind of Change, der irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Schweden und auf Platz 1 war, USA auch Platz 4. Und ja, so ein bisschen Ende des Kalten Krieges inspiriert war, der Hit zur Wende der Wiedervereinigung eigentlich war. Also und es war dann auch das Album, das erste Album, das sie auf Platz 1 in Deutschland gebracht hat, was dann dazu geführt hat, und da war ich sogar dabei, ganz stolz, 2009 Echo Pop fürs Lebenswerk. Da war ich nicht dabei. 2010, als sie den Stern und die Einbahnbrücke auf den Rock Walk in Los Angeles bekommen und bei der Aufnahme in die Hall of Heavy Metal History war ich auch nicht dabei.
Ja.
Und sie machen auch noch immer Alben und sind auf Tour, ne?
Ja, absolut. Also das letzte Album war Rock Believer aus dem Jahr 2022, Deutschland Platz 2. Und seit letztem Jahr sind sie ja auf der 60 Years of Scorpions Tournee. Allein in dem Jahr sind jetzt nochmal über 30 Konzerte geplant, 8-mal davon in Las Vegas. Also die Band für deutsche Verhältnisse wahnsinnig, was die für einen Erfolg hatten. Also insgesamt ja 19 Studioalben, 29 Compilations, nochmal 81 Singles, 47 Videos haben sie gedreht und an einen Auftritt können wir uns fast alle noch sehr erinnern. Bei Rock in Rio waren sie auch 1985 und da waren ja 500.000 Zuschauer.
Ja, also die Scorpions machen hier dem Volkswagen Konkurrenz. Er läuft und läuft und läuft mit irgendwie über 100 Millionen Alben, 60 Jahren auf der Bühne sind sie definitiv eine der erfolgreichsten und langlebigsten Bands, die es gibt.
Soll ich mal schauen, wie erfolgreich die nächste Band ist?
Ja, vor allem, wir müssen, glaube ich, aufs Gas drücken und deshalb aber nicht last but not least, aber wir haben jetzt einen Hammer noch.
Ja, Nummer 12. Es bleibt rockig.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte da so ein bisschen meine Rockphase wohl.
Ja,
ich war auch mal cool, weißt du?
Na eben,
also von daher war ich auch mal eine coole Sau.
Ja, hast du auch damals die Hot Girls in Love besungen vielleicht?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich fand den Song wirklich gut. Der kam schon im Frühjahr 83 raus, war die zweite Auskopplung. Deutschland keine Charts, generell war aber auch Loverboy, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt.
Stimmt,
ja. Oder ich hatte ja gedacht, dass du sagst, ob ich auch so ein Loverboy war. Okay, ich lasse es einfach mal so.
Du lässt es so stehen.
Du lässt es einfach mal so stehen. Auf jeden Fall hatte Loverboy in Deutschland keine Single-Charts-Erfolge. Auch da gibt es wieder eine Kritik. Die war aber eigentlich ganz okay für
ganz mich. Ganz okay, genau. Behaupten. Da hieß es, harte, gitarrenlastige Rocknummer, die Temperatur angemessen über 100 hält. Und über 100 heißt Fahrenheit.
Ja, ich wollte gerade sagen, also
sonst würden wir ganz schön kochen.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also von daher. Aber das war auch damals so dieser Sound. Ne? Es gab ja auch in München so diese Munich Rock Disco Geschichte.
Ja, irgendwie stimmt.
Crash und dann gab es noch irgendwie.
Sugar Shack war ja auch sehr
rockartig.
Dann gab es das Rommys Finest noch. Also das war damals sehr angesagt. Und die waren teilweise, haben die auch strenge Tür gemacht. Was man ja sonst immer nur dem P1 nachsagt. Aber da waren auch die Rockdiskotheken manchmal ein bisschen härter.
Aber was ich, weil da kann ich wieder eher mitreden, wir hatten ja ZZ Top mit dem auch roten Fahrzeug, gut, Area of Speedwagon, aber ich sag mal, vom Autotypus ist ZZ Top näher dran.
Ja.
Auch da spielt in dem Video ein Auto und auch eine Dame, ich glaube eine Blondine war das, eine Rolle. die aber in einem gelben Hot Rod mehr oder weniger fährt. Und die Band selber sieht man dann performen auf so Art Pulverfässern. Mhm. Und ein bisschen später, wo ich mir gedacht habe, Mann, was hat das Video, was würde das Video heute kosten? Weil sie spielen dann an einer Zapfsäule und der Drummer spielt mit den Tankstutzen irgendwie auf den Drums. Könnte man heute, wäre es eigentlich unbezahlbar, glaube ich.
Ja, so ja, ja, ich glaube auch. Also die Preise steigen und steigen. Naja. Sollen wir mal zum Album kommen? Ja,
kommen wir mal
das
zum Album,
war
bitte.
Keep It Up, im Juni 83 erschienen. Es war das dritte Studioalbum von Loverboy. Hat in den Charts mit Platz 25 in Deutschland ganz gut funktioniert. In den USA sogar 7, Kanada Platz 9. Da hat es dann auch für Platin 2 bzw. 3 Mal gereicht. Ja, es war das erste Album, wo mit Loverboy auch in Deutschland platziert waren.
Ja, und man sieht, dass ich ein Loverboy-Fan war, weil es gab noch ein paar weitere Singles und eine der weiteren Singles war nämlich auch Queen of the Broken Heart, die in USA und Kanada auch in den Charts war. Und die habe ich auch. Also ich habe mindestens zwei Loverboy-Singles.
Ja, ja, sehr gut. Sehr
wo kam denn die her?
Aus Calgary, Kanada. Also nicht aus den USA, sondern weiter nördlich.
Ich muss bei Calgary, sorry, wenn ich unterbreche, muss ich immer
Olympia,
an
gell?
Cool Runnings denken.
Ja, ja, genau.
Die Winterspiele mit den jamaikanischen Bob.
Absolut, ja.
Aber gut, sorry.
Kein Problem. Gegründet wurde die Band von Mike Reno, von dem Sänger, von Matt Frenette an den Drums, Paul Dean an der Gitarre, Scott Smith am Bass und Doug Johnson an den Keys.
Das Spannende bei ihnen war auch mal wieder, dass die großen US-Labels sie abgelehnt haben, sie dann bei CBS in Kanada unter Vertrag gekommen sind, mit unter anderem Kiss oder Vorgruppe von Kiss waren, zum Beispiel in Vancouver. Und dann 1980 Loverboy veröffentlicht haben, also das erste Album, wo Turn Me Loose dabei war. Auch eine grandiose Nummer einfach.
Ja.
Davon haben sie dann irgendwie 700.000 Einheiten in Kanada und USA verkauft. Und ja, dann ging es halt entsprechend weiter. Und es waren auch noch zwei Herren beteiligt, die dann auch nochmal später durchaus mit anderen Bands erfolgreich waren.
Ja, in der Produktion waren sie und beim Abmischen-Final waren sie beteiligt. Das war der Bruce Fairbairn und der Bob Rock. Und die kennt man dann wiederum auch von Metallica und Bon Jovi.
Ja, und das zweite Album, das hieß dann Get Lucky, 81 kam das raus. Da war auch Working for the Weekend auch so eine...
Auch super.
Da sind wir auch wieder beim Arena Rock, ne, was wir schon mal vorhin hatten. Auch mehrfach Platin ausgezeichnet, also wirklich großartig. Und was ich noch so ein bisschen vergessen hatte, es gibt auch in der Sachen Filmmusik waren zumindest der Sänger erstmal erfolgreich. 84 hat er nämlich mit der Ann Wilson von Heart Almost Paradise wirklich auch eine schöne Ballade und passend zum Jubiläum von Top Gun, 40 Jahre dieses Jahr.
Ja, eben, da kam dann Heaven in Your Eyes und das wurde beim Top Gun Soundtrack auch verwendet.
Ja. Ihre erfolgreichste Nummer, also was jetzt so die Chartposition betraf, war dann Loving Every Minute of It. Das war aus dem gleichnamigen vierten Studioalbum, das 85 rauskam, auch Multiplatin verkauft hat. Dann war 87 so Wildside, war auch noch durchaus mit Gold zumindest behaftet. Dann gab es mal so eine kurze Phase der Auflösung, aber unterm Strich haben sie sich dann doch schnell wieder wegen Benefizkonzerten vereinigt. Hm. Und dann gab es auch in den 90er und 2000er Jahren nochmal eigene Alben.
Ja, das Album 6, also das sechste Studioalbum 1997, zwei weitere Alben 2007, 2012 noch. Das letzte Studioalbum ist jetzt 2014 erschienen, das war Unfinished Business und vor zwei Jahren ein Live-Album Live in 82. Ja. Optisch ist uns der Sänger auch noch irgendwie in Erinnerung geblieben, weil der hatte so auffällige Outfits. Also der hat gerne so krasse Lederhosen, also gerne mal in Rot und Stirnband getragen.
Ah, das habe ich damals auch. Beim Tennis hatte ich auch immer ein Stirnband
auf. Ja, stimmt.
Ne?
Björn Borg Gedächtnisstirnband, oder?
Absolut, absolut. Und was halt auch, auch wie gesagt, auch wenn sie, ich sag mal, eine kleine Pause hatten, aber im Grunde, sie sind seit 45 Jahren, bis auf eine Ausnahme, weil leider Gott der Scott Smith 2000 beim Segeln irgendwie ums Leben gekommen ist. Da gab es eine Nachbesetzung, aber ansonsten sind sie in der Urbesetzung unterwegs und sind entsprechend auch dann in Kanada das ein oder andere Mal geehrt worden.
Ja, sie sind seit 2009 in der Canadian Music Hall of Fame. Und weil wir auch schon von Olympia gesprochen hatten, in Vancouver fand ja 2010 die Winterolympiade statt und da haben sie sind sie aufgetreten bei den Siegerehrungen.
Ja, genau. Und sie haben auch noch mal wem anders geholfen, nämlich sie haben Quiet Riot mal als Vormann mitgenommen, die dadurch auch durchaus ihren Bekanntheitsgrad erweitert haben und halten in Kanada noch einen tollen Rekord.
Ja, 6-mal in einem Jahr den Juno Award. Das ist praktisch der kanadische Grammy. Das hat keine Band seitdem mehr geschafft und keine Solo-Interpretin oder Interpret. Ja.
Also von daher Loverboy.
Ja.
Cool irgendwie.
Ja, haben meine Love durchaus geweckt. Also ich mochte sie.
Ja. So, jetzt ist immer, aber ich bin jetzt ganz schön
ausgepowert langsam.
Ausgepowert, also jetzt eine Rocknummer könnte ich nicht mehr, jetzt bräuchte ich eher was Ruhiges, Chilliges. Oder aber wir machen das, was eigentlich auch jetzt ansteht, Schluss.
Ganz einfach, oder? Schön, dass ihr wieder dabei wart, würde ich mal sagen. Haltet uns weiterhin die Treue, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und schickt uns da gerne Messages und alles. Dann.
Genau, ja? Empfehlt uns weiter und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.